Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn Mitarbeitende Angst davor haben, Fehler zu machen, dann vertuschen sie schnell mal, wenn was schiefläuft. Und das wiederum ist schlecht fürs Unternehmen. Deshalb ist eine positive Fehlerkultur so wichtig für den Erfolg. Wir sprechen gleich über das Konzept der psychologischen Sicherheit am Arbeitsplatz. Und wissen Sie, was zu tun ist, wenn ein Mensch neben Ihnen plötzlich nicht mehr atmen kann? Die wenigsten haben die notwendigen Kenntnisse der Ersten Hilfe. Das lässt sich ganz leicht ändern, wenn man zum Beispiel schon bei den Jüngsten ansetzt. Auch das ein Thema gleich. Herzlich willkommen. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Scheitern, sich so einen richtig dicken Schnitzer leisten, das ist für die meisten von uns schwer zuzugeben und auch schwer zu verkraften, besonders wenn es im Job passiert. Wir haben eine Abneigung gegen Fehler und schämen uns häufig dafür. Was aber, wenn an meiner Arbeitsstelle eine Fehlerkultur existiert, die mir das Eingestehen von Fehlern durchaus erleichtert oder wo eine Atmosphäre herrscht, die es allen ermöglicht, auch einmal Unangenehmes anzusprechen? Um es mal mit einem Fachbegriff aus dem Management zu formulieren, das nennt man psychologische Sicherheit. Und die, so sagen Studien wiederum, sorgt dafür, dass Teams erfolgreicher sind. Isabel Stier hat sich erkundigt, wie das Konzept konkret funktioniert und umgesetzt werden kann in der Arbeitswelt.
Über Fehler sprechen, Kontra geben und unbequeme Fragen stellen fällt nicht immer leicht. Besonders herausfordernd ist das auf der Arbeit. Es gibt Angestellte, die befürchten, ihre Äußerungen könnten negative Konsequenzen für sie haben. Wenn sich dagegen alle Teammitglieder frei fühlen, spricht man von psychologischer Sicherheit. Das führt dazu,
dass Diskussionen in Teams risikofreudiger werden, schneller werden und dass schneller gemeinsam gelernt wird. Und das wirkt sich auf Innovationsfähigkeit aus.
Sagt Ina Goller, Professorin für Innovationsmanagement an der Berner Fachhochschule. Das Konzept ist von Harvard-Professorin Amy Edmondson geprägt, die schon seit 1999 Beiträge dazu veröffentlicht. Doch erst seit ein paar Jahren halte es Einzug in die Mitte der Gesellschaft, sagt Ina Goller. Einen kleinen Teil trägt die Professorin selbst dazu bei. In Unternehmen klärt sie darüber auf, wie wichtig psychologische Sicherheit ist. In ihren Forschungsprojekten beschäftigt sie sich damit, wie man das Konzept erlernen kann. Gerade hat sie ein dreimonatiges Übungsprogramm erarbeitet, das sie online zur Verfügung stellt. Es müsse aber bereits ein Bewusstsein für das Thema im Unternehmen vorhanden sein, damit eigenständig daran weitergearbeitet werden könne, meint Ina Goller. Ansonsten sei es sinnvoller, den Prozess begleiten zu lassen.
Teams, die sagen, wir haben uns mit sowas noch gar nicht beschäftigt. Wir wissen vielleicht noch gar nicht mal, sind wir gut oder schlecht, aber es hat bisher noch gar keine Rolle gespielt. Oder wir sind ein ganz frisches Team, viele Projektteams. Und da macht externe Beratung extrem viel Sinn, weil wie so ein Katalysator. Deshalb sage ich, es geht nicht darum, die Schlechten brauchen es, die Guten nicht, sondern ich sage, das hat etwas damit zu tun, was kann man denn eigentlich bewirken?
Das fragt sich Birgit Schumacher mit jedem neuen Auftrag. Sie ist Coachin für psychologische Sicherheit. Bei Konflikten kommt sie in die Teams und vermittelt, damit sich alle wieder wohlfühlen.
Wenn Leute zu mir kommen, haben sie meistens Schmerzen mit ihrem Team. Aber es gibt auch Menschen, die kommen auf mich zu, weil sie merken, in ihrer Führungsrolle kommen sie irgendwie nicht weiter und merken so eine Unsicherheit, so ein Gedankenkreisen.
So geht es auch Thomas Matuschek, als er zum Abteilungsleiter im Management bei der Telekom befördert wird. Von heute auf morgen ist er für ein 30-köpfiges Team verantwortlich. Der Zeitdruck ist groß, immer wieder gibt es Konflikte. Schnell hat er das Gefühl, der Herausforderung alleine nicht gewachsen zu sein. Er kontaktiert Birgit Schumacher.
Ich fand einfach ihr Konzept sehr interessant, weil sie sehr viel mit diesen Themen gearbeitet hat. Wie fühlst du dich? Wie wirkst du auf wen anders? Einmal empfange ich persönliche Sicherheit und kann ich anderen Menschen auch diese persönliche Sicherheit geben?
Im Coaching lernt Thomas Matuschek, mehr auf sich selbst zu achten und vor allem auch mal Nein zu sagen, wenn die Anforderungen zu hoch sind. Dadurch sei sehr viel Stress von ihm abgefallen und er habe an Selbstsicherheit gewonnen. Das übertrage sich auf sein Team, sagt er.
Wenn man selber sich das herausnimmt, dass auch vielleicht die Kollegen, mit denen man selber arbeitet, dann sehen, okay, der macht es ja auch, dann kann ich das auch machen. Dadurch, dass man dann so ein bisschen in Terminen präsenter ist im Hier und Jetzt, und sich auch Zeit nimmt für sein Gegenüber, sich auf den einlässt, die Themen auch vernünftig macht, die Konflikte löst, glaube ich schon, dass man auch souveräner ist, entspannter ist und dass das eine positive Auswirkung auf das Team hat.
Musik.
Gerade erst ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zurück von seiner Werbetour in Vietnam. Er hat dort versucht, für den Standort Deutschland mit all seinen Arbeitsmöglichkeiten zu trommeln. Ähnliche Besuche deutscher Vertreterinnen und Vertreter gab es auch schon in Indien. Kein Wunder, hat das Land doch sehr viel mehr Menschen, die gut ausgebildet sind, als es Arbeitsplätze zu bieten hat. Etwa im IT-Bereich. Deshalb werden die Studierenden dort auch oft von ihren Hochschulen auf Einsätze im Ausland vorbereitet, wie Luise Sammann berichtet. Sie hat mit indischen Fachkräften gesprochen und erfahren, dass es trotz aller Werbeversuche noch immer Deutschlands Bürokratie ist, die eine problemlose Einwanderung behindert.
Nach der Ukraine ist Indien das Land, aus dem zuletzt die meisten Einwanderer nach Berlin kamen. Jeder dritte indische Migrant arbeitet dabei im IT-Sektor. Gefragt, was ihnen an Deutschland gefällt, verweisen fast alle von ihnen auf die Arbeitsbedingungen.
The thing is like there are like definite hours here, like you just 40 hours a week and then you have your own life. And as compared to India, it's a bit less hectic here as traffic and all situations. So you have that freedom of kind of balance of work and life here.
You can also reduce your working hours if needed, 60% or 40%. So it gives you that flexibility. I would say that that's a plus point having here.
Arun und Malika, beide 30, kamen vor einigen Jahren als Studierende nach Berlin, schlossen ihr Studium mit dem Master ab und arbeiten heute als Software-Ingenieure in der Hauptstadt. Gerade in den letzten 3 Jahren seien viele neue indische Kolleginnen und Kollegen dazugekommen, bestätigen sie. Wenig überraschend findet Bettina Offer. Die Rechtsanwältin berät deutsche Unternehmen bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte.
Während wir Arbeitskräfte brauchen, hat das Land Indien letzten Endes zu viele junge Arbeitskräfte. Und um der Arbeitslosigkeit vorzubeugen, hat die Regierung eine sehr kluge Maßnahme gewählt, hat sich nämlich eine Industrie in dem Sinne überlegt, mit der man sicherstellen kann, dass die Arbeitskräfte, die jungen Menschen, die die Potenziale haben, im Ausland erfolgreich sein können. Indische IT-Fachkräfte sind tatsächlich für den ausländischen Markt ausgebildet worden und haben natürlich schon in der Ausbildung die notwendigen Kompetenzen dafür dann eben mitbekommen. Nicht nur das reine IT-Programmieren, sondern vielfach werden sie auch schon durch Praktika und Ähnliches im Heimatland auf den westlich-europäisch-US-amerikanischen Markt vorbereitet. Und sind dann sehr flexibel, sind bereit, hier zu arbeiten, sich einzubringen.
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels könnte die Anwerbung indischer Mitarbeitender damit eine klassische Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein, sagt Bettina Offer. Wäre da nicht die deutsche Bürokratie, die die Einwanderung der Fachkräfte zu einem zähen Prozess mache. Bei Ausländerbehörden, Stellen für die Berufsanerkennung oder der Bundesagentur für Arbeit. Überall müssten Firmen und Fachkräfte sich auf lange Wartezeiten einstellen. Ebenso bei den deutschen Botschaften vor Ort in Indien.
Wir hatten noch nie so einen Stau im Antragsverfahren, wie wir den heute haben. Also selbst 2015, 2016 war das alles Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was wir heute erleben. In Indien beispielsweise haben wir zurzeit in manchen Visumkategorien, die für die Erwerbsmigration benötigt werden, Wartelisten. Es gibt nichts Intransparenteres als eine Warteliste beim Auswärtigen Amt. Es wird noch nicht mal angegeben, durchschnittliche Wartezeit XY. Das ist für mich ein absolutes Blackbox-Verfahren.
Hoffnung setzen ihre Klienten auf das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das im vergangenen November in Kraft getreten ist und nun schrittweise Erleichterungen bringen soll. Zumindest die oft monatelange Wartezeit auf die staatliche Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse könnte ab März für viele Fachkräfte entfallen. Wer mindestens 2 Jahre Berufserfahrung hat und in Deutschland ein bestimmtes Mindestgehalt verdient, kann künftig auf die Überprüfung seines Abschlusses verzichten. Erleichterungen soll auch das Migrationsabkommen bringen, das die Bundesregierung Ende 2022 mit der Regierung in Neu-Delhi abgeschlossen hat.
Wie kann Menschen aus Indien die Einwanderung nach Deutschland erleichtert werden, damit sie hier arbeiten können? Mitte der Woche wird die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, eine Studie vorstellen, die den Fokus nochmal weitert. Sie schaut nämlich international drauf, denn sie hat für das Bundesarbeitsministerium über mehrere Jahre den Werdegang von 30.000 Hochqualifizierten aus aller Welt verfolgt, die nach Deutschland kommen wollten. Wer war da erfolgreich? Wer hat aufgegeben und wer ist woanders hingegangen? Die Ergebnisse dieser Befragung gibt's am Mittwoch und wir werden darüber natürlich hier berichten bei Campus und Karriere. Banken und Online-Shops sind sehr beliebt. Bei kriminellen Hackern. Sie erbeuten dort Daten und versuchen die Firmen dann mit anschließend zu erpressen. So läuft die Masche insgesamt. Immer öfter stehen aber auch Hochschulen und Universitäten im Fokus von solchen Angriffen. Wie das ganz konkret abläuft, macht Luca Hoffmann jetzt mal am Beispiel der Hochschule Furtwangen deutlich. Und er berichtet auch, wie sich Hochschulen deutlich besser schützen können.
In der Nacht zum 18. September erlebt die Hochschule Furtwangen einen digitalen Albtraum. Cyberkriminelle greifen ihre IT-Systeme an. Nichts geht mehr, die Website ist offline, die Unibibliothek bleibt zu und alle Daten der Hochschulserver sind verschlüsselt. Angriffe auf Hochschulen und Universitäten sind längst keine Seltenheit mehr. 2023 gab es in Deutschland insgesamt 16 solcher Angriffe. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt, Zitat, die Bedrohungslage durch Cyberkriminelle ist so hoch wie nie. Durch eine geänderte Geschäftsstrategie und eine zunehmende Professionalisierung der Kriminellen geraten mittlerweile auch vermehrt Forschungseinrichtungen in den Fokus. Christoph Reich, Professor für Informatik und Informationssicherheitsbeauftragter an der Hochschule Furtwangen, erklärt.
Diese Gruppe, die sind wie ein Unternehmen, das sind Profis, die möchten Geld damit verdienen. Das Geschäftsmodell von denen ist, die greifen alles an und wenn sie halt einen Schritt weiterkommen und hinter die Firewalls kommen, dann versuchen sie da weiterhin Sicherheitslücken zu finden und dann greifen die halt, wenn es geht, an.
Cyberangriffe wie der auf die Hochschule Furtwangen laufen oft nach einem ähnlichen Muster ab, so Bernhard Brandl. Er ist Sprecher des Arbeitskreis Informationssicherheit beim ZKI, einem Verein, der den Austausch zwischen den Rechenzentren deutscher Hochschulen fördern will.
Es gibt meistens mehrstufige, lange Angriffswege. Oft wird monatelang, oft ein halbes Jahr vor den Angriffen, zum Beispiel durch eine Phishing-Mail eingedrungen in eine Hochschule. Man ergaunert sich Passwörter und Kennungen.
Mit sogenannten Phishing-Mails versuchen Kriminelle, Passwörter und sensible Daten ihrer Opfer zu erschleichen. Dazu ahmen sie Mails seriöser Absender nach und fordern ihre Opfer auf, oft unter Zeitdruck sensible Daten einzugeben oder auf an die E-Mail angehängte Dateien zu klicken. Ist der erste Schritt in das System einer Hochschule gemacht, versuchen die Kriminellen weitere Zugänge zu erbeuten und erlangen so immer mehr Macht über die IT-Systeme.
Jetzt habe ich eine Kennung eines Studenten oder eines einfachen Mitarbeiters bekommen, der nicht allzu viel Privilegien hat. Jetzt schreibe ich unter dessen Namen dann an Administratoren auch Mails, dann sagt der Administrator, ah ja, die Person kenne ich, deren ihre Anhänge mache ich auf. Dabei ist es ein Hacker gewesen, der das verschickt hat und so kriegen dann die Hacker Zugriffe auf Konten von administrativ höher privilegierten Personen der Universität und am Schluss haben sie das ganze Uninetz im Griff und können das auf einen Schlag dann verschlüsseln.
Nach der Verschlüsselung der Systeme versuchen die Kriminellen von den Betroffenen Lösegeld zu erpressen. So auch an der Hochschule Furtwangen.
Die haben uns ja versucht zu erpressen und haben dann so ganz viele so kleine Textdateien verteilt auf unseren Systemen und wo dann drin steht, dass wir uns doch melden sollen, um diese Verschlüsselung wieder rückgängig zu machen.
Neben dem Erpressen von Lösegeld haben die Cyberkriminellen noch eine weitere Einnahmequelle.
Wenn die merken, die reagieren nicht, dann versuchen sie es im Darknet anzubieten, die Daten. Und dann versuchen sie, die zu verkaufen. Das ist ihre zweite Einnahmequelle.
Die Hochschule Furtwangen ist damals nicht auf die Lösegeldforderungen eingegangen. Stattdessen versuchten die IT-Verantwortlichen der Hochschule, mithilfe einer Cybersicherheitsagentur, eine neue IT-Struktur aufzubauen. Das bedeutet, alle Rechner müssen auf schädliche Software gescannt werden, die die Kriminellen möglicherweise beim Angriff zurückgelassen haben. Eine neue Website muss erstellt und neue Kommunikationsstrukturen aufgebaut werden. Ein Prozess, den die Hochschule bis heute beschäftigt. Denn die Hochschule möchte den Angriff nutzen, um ihre Systeme zu modernisieren und so vor zukünftigen Angriffen besser geschützt zu sein.
Wenn man jetzt nur das alte System einschalten wollte, wäre man natürlich schon länger viel weiter. Aber man ist ja unsicher, man ist ja eingegriffen worden. Man traut ja der alten Infrastruktur ja nicht mehr.
Neben den technischen Verbesserungen spielt auch die bessere Schulung der Angestellten eine entscheidende Rolle. Dadurch soll ein größeres Bewusstsein zum Beispiel für Phishing-Mails geschaffen und menschliche Fehler minimiert werden. Christoph Reich betont allerdings,
der Angriff passiert jedem, es ist nur eine Frage der Zeit. Man kann ihn nicht verhindern. Also man muss mit solchen Sicherheitsfällen umgehen können, selbst als Hochschule. Und ich glaube, das ist so das, was jeder lernen muss. Jeder Einzelne muss damit leben, dass er mal gehackt wird.
Nach dem Angriff ist also vor dem Angriff. Und ganz verhindern kann man die Angriffe nie. Wichtig ist bereits im Vorhinein Vorkehrungen zu treffen und Sicherheitsstrukturen kontinuierlich zu verbessern.
Jemand kippt um, atmet nicht, hat keinen Puls, keinen Herzschlag, zu wenig Sauerstoff kommt ins Gehirn. Das passiert in Deutschland jeden Tag mehr als 100 Mal. Schnell helfen können Menschen, die ausgebildet sind, etwa im Erste-Hilfe-Kursen. Aber weil vielleicht der letzte Kurs schon ziemlich lang her ist oder vielleicht noch nie gemacht wurde, sind es oft nur weniger als die Hälfte aller Fälle, wo dann jemand da ist, der sich auch zutraut, wirklich hilfreich zu sein. Und so sterben pro Jahr mehr als 50.000 Menschen in Deutschland an einem Herzinfarkt. Deshalb fordern Hilfsorganisationen schon lange, flächendeckend und bestenfalls verpflichtend Erste-Hilfe-Kurse auch an Schulen anzubieten. Bisher gibt es die, wenn überhaupt, nur freiwillig. Stefanie Kowalewski durfte bei einem Kurs dabei sein, der tatsächlich in einer Schule durchgeführt wird.
Hallo, ist alles okay bei Ihnen? Alles okay? Er bewegt sich nicht. Was mache ich jetzt? Jetzt checke ich seine Atmung. Kopf in den Nacken. Hilfe, kommen alle her.
Der 15-jährige Benedikt ist voll bei der Sache und Trainerin Luisa Schumann ist zufrieden. Das klappt schon mal sehr gut. Die 18-Jährige ist Auszubildende beim Arbeiter-Samariter-Bund, kurz ASB, in der Region Düsseldorf. Souverän vermittelt sie den rund 20 Zehntklässlern an diesem Tag das Wissen rund um die Erste Hilfe. Lebensnah und praktisch. Das ist total wichtig, sagt sie.
Die Erste-Hilfe-Kurse sind ja teilweise auch als etwas langweilig bekannt, aber das dauert dann eine halbe Stunde und dann merken die, dass die aktiv mitmachen können und dann sind auch alle sehr motiviert meistens. Und vor allem in Schulen und sowas sind so viele Menschen unterwegs, dann ist das total wichtig, wenn die schon mal erste Erfahrungen damit gemacht haben.
Neben der Theorie von den Symptomen zu Herzinfarkt, Schlaganfall und Hirnkrämpfen lernen die Jugendlichen in praktischen Übungen und Spielen, wie die stabile Seitenlage funktioniert, wie sie einen Druckverband anlegen und worauf es bei der Beatmung ankommt. Beim Erste-Hilfe-Memory müssen zum Beispiel inhaltlich passende Paare gefunden werden. Die Jugendlichen sind mit Spaß und Eifer dabei.
Beatmen bis...
Das bis sich der Brustkorb hilft.
Ja, ja.
Welches von den beiden
war das? Das war das da vorne.
Das da?
Genau. Ja.
Mitte der Brust. Ah, dann bestimmt drücken oder so.
Druckpunkt.
Weißt du, wo das ist?
Ich glaube, das ist
ja, denk mal auch.
Ja,
super. Besonders beeindruckend ist das Üben der lebensrettenden Reanimation an einer Puppe.
Dann fangen die an, 30 Mal zu drücken.
So cool, die Dinger.
Sehen täuschend echt aus.
Und dann kommen die zweimal beatmen. Und dann wieder 30 Mal drücken.
Ganz schön anstrengend, aber notwendig.
Durch ein bundesweit ziemlich einzigartiges Projekt, bei dem alle großen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, werden in Düsseldorf jedes Jahr rund 2000 Schüler und Schülerinnen in Erster Hilfe geschult, erzählt Lukas Broder, Ausbildungsleiter beim ASB.
Die Schule meldet sich beim Gesundheitsamt, das Gesundheitsamt meldet sich beim ASB und wir koordinieren dann mit allen vier Hilfsorganisationen eben den Kursablauf. Meistens sind wir dann mit vier Hilfsorganisationen an der Schule. Dementsprechend kriegen wir das irgendwie an 2 oder 3 Tagen hin, eben die gesamte 9. Klasse zu schulen. In Düsseldorf üblich, leider noch nicht flächendeckend, also nicht NRW-weit und auch nicht bundesweit.
So wie Isabel finden die meisten Jugendlichen es auch toll, dass sie den Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein nutzen können und er durch die Bezuschussung des städtischen Gesundheitsamtes viel billiger für sie ist.
Eigentlich zahlt man ja irgendwie 30 Euro dafür und hier zahlen wir nur 5 Euro.
Und Josephine ist das Thema sogar so wichtig, dass sie seit rund einem Jahr Teil des Schulsanitätsdienstes ist, den es in NRW an zunehmend mehr Schulen gibt. Einen Einsatz als Schulsanitäterin hatte die 16-Jährige noch nicht, aber sie findet die wöchentlichen Treffen, in denen sie mögliche Fälle und Notfallpläne besprechen, super.
Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, es hat mich einfach angesprochen. Ich finde das sehr wichtig, dass man halt helfen kann.
Das sehen auch Roman, Isabel und Benedikt so. Sie finden die Forderung der Hilfsorganisationen richtig, dass jeder mindestens einmal während der Schullaufbahn einen solchen Kurs besuchen sollte.
Also ich würde sagen, dass es ein guter Tag gewesen ist und dass ich viel mitgenommen habe.
Ich finde es richtig schön hier. Die Lehrer sind auch richtig nett. Und weil die auch noch so jung sind, versteht man sich mit denen dann auch noch mal besser.
Durch das Wissen, das uns gerade übermittelt wurde, hat man gemerkt, auf wie viele Menschen das alles zutreffen kann. Und da zu wissen, dass man im Ernstfall bereit ist, Menschenleben zu retten und vor allem richtig zu handeln, das lässt einen sich deutlich besser fühlen.
Trainerin Luisa Schumann nickt.
Man kann bei der Ersten Hilfe sehr, 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 sehr wenig falsch machen. Das Wichtige ist, dass man einfach irgendwas macht.
Erste Hilfe, ein Kurs, der Leben rettet und auch an Schulen gut aufgehoben ist, Stefanie Kowalewski berichtete. Und wir haben zum Schluss der Sendung noch diese Meldung. Auch in Sachsen kommt jetzt eine verbindliche Lernstandserhebung und zwar frühzeitig. Am Mittag hatte das Kultusministerium in Dresden mitgeteilt. Es werde überprüfen, wie es um die Kompetenzen aller Zweitklässler im Land steht. Dazu sollen die rund 36.000 Kinder Ende Mai Tests in Deutsch und Mathematik schreiben. Anschließend soll dann geschaut werden, wie groß die Unterschiede in der Schülerschaft sind und wer wie am besten gefördert werden sollte. Ich sage danke für Ihr Interesse bis hierhin. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.